sein,
dass wir
von Gott geliebt sind. Oftmals denken wir an unsere Fehlern,
unsere Sünden,
unser Versagen und denken, ja, Gott kann mich nicht lieben.
Und vielleicht umgekehrt denken,
natürlich liebt er mich. Ich bin so ein tolles Kind gewesen. Je nachdem, ist Gott die Liebe, danke. Das ist die Frage.
Haben wir wahre Liebe erfahren?
Wir haben gerade vorgelesen, gehört, eine Stelle in Lukas, in den 7. oder in den 8. Entschuldigung, in den 7. Kapitel, an der falschen Seite. 7. Kapitel über Liebe. Und so hat Jesus an dieser Stelle das vorgebracht. Nun, Lukas Evangelium möchte uns was von Jesus sagen. Er möchte uns überzeugen und sagen, dieses Ding bleibt im Weg. Ich lasse das, stört mich nicht, wenn es euch nicht stört. Es bleibt irgendwo da. Ich sollte es schon. Schon, ja. Ich fange erst so an. Mit dem Mikro, sicherheitshalber, ist alles gut. Lukas Evangelium ist ein Bericht von Jesus, von einem Historiker geschrieben. Er hat viele Augenzeugen zusammen gesammelt und dann eine Geschichte gegeben, ein Bericht von Jesus. Und er spricht zu einem Mann, Theophilus, der gezweifelt hatte an den Herrn Jesus. Wir sprechen an den Jahrzehnten, höchstwahrscheinlich nach Jesus gestorben ist. Und dann hat Lukas dann diese Fakten zusammengebracht, um ihm zu zeigen, wer Jesus war und was er den Menschen angeboten hatte. Und als Jesus in diese Stelle vorkommt, spricht er über Pharisäer. Das ist der erste Vers, Vers 36, hat ein Pharisäer, er hieß Simon, hat ihn zu ihm nach Hause eingeladen. Nun, wir wissen, was vielleicht von dem Pharisäer. Ich habe hier etwas auf dem Leinwand kommen kann. Hat Jesus früher vieles über den Pharisäern gesagt? Wir hören das fort. Ich denke, die meisten von uns haben schon eine Ahnung, was die Vorstellung, was hier gemeint ist. Die Pharisäern waren geistliche Menschen. Zu der Zeit waren sie die höchstrangigen unter den geistlichen Menschen. Sie haben vieles von der Bibel auswendig gelernt. Sie waren wirklich eifrig für Gott. Und Jesus hat aber über denen gesagt, wehe euch Pharisäern, denn ihr verzehnt, Entschuldigung, mach das ein bisschen größer. Denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut. Sie haben so diese kleinen Samen verzehntet und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Sie waren geistlich, aber sie hatten nicht mal eine Beziehung mit Gott. Sie hatten nicht aus Liebe zu Gott das gemacht, sondern aus Selbstgerechtigkeit. Dazu haben sie auch anderen Menschen verachtet. In diesem Fall gab es eine Frau, wir werden gleich sehen, die sie verachtet haben. Nun ist die Frage, was ist diese Stelle, was möchte Gott uns in dieser Stelle sagen? Erstens merken wir ganz am Ende, was er uns sagte, und zwar von Jesus. Wir lernen was von Jesus Christus. Und zwar, was er im Vers 50 sagt, dein Glauben hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Und im Vers davor, Vers 48, deine Sünden sind vergeben. Jesus Christus kann Sünden vergeben. Vergebung bedeutet freilassen, wegmachen, ganz, ganz abwischen und entfernen, zu vergeben. Aber hier ist die Frage, wer wird Gott vergeben? Ist Gott bereit, allen zu vergeben? Vielleicht gibt es manche Sünder, die er nicht vergeben werde oder will. Das ist eine berechtigte Frage. Und die Antwort zu der Frage ist in diesem Geschichte zu sehen. Erstens haben wir die Szene beschrieben. Dieser Pharisäer hat Jesus eingeladen bei ihm zu Hause. Nun, zu der Zeit hat sie nicht so an normalen Stühlen gesessen mit einem Tisch und dann alle mit Gabel und Messer gegessen. Sie haben stattdessen an einem ganz erniedrigten Tisch sich hingelegt auf kleine Couches so und haben sich hingelegt und haben dann gegessen. Es ist schwer uns vorzustellen. Ich kann das gar nicht vorstellen, dass wir mir schwer fallen, aber so war es zu der Zeit. Und so hat er ihn eingeladen und Jesus war beim Essen und eine Frau aus der Stadt ist reingekommen. Nun, die Bibel spricht von dieser Frau und sagt uns, diese Frau war eine Sünderin genannt. Eine Sünderin. Sie ist hier namenslos. Sie ist von der gleichen Stadt gekommen. Und sie war bekannt. Sie war als Sünderin identifiziert. Sie war von ihrer Lebensweise identifiziert. Das war nicht Lukas seine Meinung. Das war die Meinung von allen in der Stadt. Oh, das ist die Sünderin. Nun, die Bibel sagt nicht, was für eine Sünde sie begangen hatte. Es war schlimm genug, dass es ganz berüchtigt war in der Stadt. Ich nehme es an, höchstwahrscheinlich war sie vielleicht in Richtung eine Prostituierte oder vielleicht Ehebrecherin. Und so war sie ganz benannt und hat diesem quasi ein Etikett auf sie. Sie ist die Sünderin. Nun, diese Frau kam rein in dem Haus von einem selbstgerechten Mann. Das ist selbst was Besonderes, dass sie das gewagt hatte. Und höchstwahrscheinlich, anscheinend ist sie unbemerkt reingekommen und hat Jesus von hinten, und wir wissen das jetzt, warum das möglich war, weil sie auf dem Couch gelegt hatte, auf diese Couch hat er gelegt, hat sie von hinten, hat ihm angelangt. Vielleicht gab es um den Essenbereich so Vorhänge oder irgendwas, dass sie dann gleich unmittelbar Jesus bei seinen Füßen sich platzieren könnte. Aber sie kam zu ihm. Sie war mutig wegen dieser Einstellung von den Pharisäern, das überhaupt zu tun. Sie war mutig, zu diesem ganz bekannten Lehrer zu kommen. Und das zu wagen, vielleicht wusste sie schon, dass Jesus von anderen gesagt haben, er wusste, was für Sünde sie begangen hatten. Aber trotzdem ist sie zu Jesus gekommen. Sie hat die Hemmschwelle überwunden und ist zu ihm. Und die Bibel sagt, sie kam seine Füße und sie weinte. Warum hat sie geweint? Die Bibel sagt das auch nicht. Aber im Zusammenhang, wenn sie eine Sünderin war, wenn sie viele Sünde begangen hatte, und dann kam sie zu dem Allerheiligsten, zum Gott, Jesus, zu seinen Füßen, weinte sie, weil sie traurig war. Sie trauerte über ihre Sünden, was sie begangen hatte. Es hat ihr so leid getan. Nun, vielleicht kommt das ein bisschen komisch vor. Warum einfach weinen? Wir alle sind Sünder. Keiner ist unschuldig. Die Bibel aber sagt Jesus selber, dass Weinen ist schon eine wichtige Eigenschaft. In Lukas Kapitel 6 sagt Jesus, glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Weinen ist eigentlich wichtig für die, die Sünder sind. Ich denke, das schürt uns nicht so viel von mir aus, aber das könnt ihr selber entscheiden. Ist der Luft, in der Luft zieht und so, aber ich finde es gut. Bring es an. Ich muss mich nachts für Amerika gewöhnen. Amerika, eine Klimaanlage, furchtbar. Es ist alles 20 Grad, es ist alles mit Pullis, so mitten im Sommer. Ja. Bin lieber hier in der Heimat. Froh, dass du das sagst.
Er sagte, glückselig, die ihr jetzt weint. Weinen ist etwas Wichtiges. Es gehört zum Sündersein. Nun, warum ist Sünde so schlimm? Hier ein Vers in Jakobus, was wir vor ein paar Wochen betrachtet haben, wo es sagt, ganz direkte Worte, naht euch Gott, er wird sich euch nähen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, fühlt euch elend und trauert und weint, oder Lachen verwandelt sich in Traurigkeiten oder Freude, in Niederschlagenheit, demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Das ist nicht, man denkt, eine gute Nachricht. Muss ich weinen, nicht mehr lachen. Jesus bringt echte Freude. Aber er sagt hier in Jakobus, wir müssen unsere Sünde bereuen. Wir müssen die Sünde bereuen. Wenn jemand kommt und sagt, ich will Vergebung meine Schuld haben, damit ich es wieder machen darf, oder schon im Voraus was bekommen, Freilassungsbrief quasi, damit ich dann sündigen darf nächste Woche, das ist nicht bereuen. Das ist Freude an unsere Sünden. Warum ist es notwendig, über Sünden zu trauern? Traurig zu sein. Eigentlich sagt die Bibel über Jesus selbst was über Sünde. Wir müssen eigentlich Sünde verstehen. Das Problem für uns ist, dass wir nicht Sünde und wie schlecht die Sünde ist, merken und wahrnehmen. Wir denken, naja, Fehler. Jeder macht einen Fehler. Ist nicht so groß. Aber die Bibel sagt über Jesus im Psalm 45, Gerechtigkeit hast du geliebt, Gottlosigkeit gehasst. Die Tatsache ist, dass Gott liebt Gerechtigkeit und wenn er etwas liebt, muss er auch gegenseitig die Gottlosigkeit, Sünde, hassen. Es geht nicht anders. Wenn du etwas liebst, dann hast du was anderes. Wenn ich meine Frau liebe, dann hasse ich eine Lebensweise, ja, fremd zu gehen. Ich hasse das. Aus Liebe meiner Frau. Okay. So ist Gott auch. Liebt er Gerechtigkeit, muss er Sünde hassen. Es geht nicht anders. Deswegen müssen wir über Sünde trauern. Aber nicht nur, sondern auch, weil Sünde Menschen zerstört. Sünde zerstört Menschen. Es gibt ein Beispiel. Ich habe das auf dem Dokumentar gesehen. Es war absolut faszinierend. Und zwar, es gibt einen Pilzsporen. Und diese Sporen keimen auf dem Exoskelett von Ameisen. Die Hyphen dringen in den Körper des Insekts rein und beeinflussen dessen Verhalten. Das Insekt bewegt sich nach einer Infektionsperiode von 3 bis 6 Tagen an einen Platz, der für den Pilz optimale Lebensbedingungen bietet und stirbt dort. Der Pilz manipuliert die Ameise so, dass sie sich auf Oberflächen wie Blattunterseiten oder Rinden festbeißt. Oft werden hohe Dichten an toten Ameisen in tropischen Wäldern beobachtet, sodass diese Funde als Friedhöfe bezeichnet werden. Die Pilz bildet nun die Fruchtkörper und neue Sporen. Es ist faszinierend. Es gibt von hinten, auf jeden Fall aus ihrem Hals, kommt dieser Pilz. Du siehst es. Es ist fast so groß wie die Ameise selbst. Und so werden die für eine Windverbreitung zu schweren Sporen fallen zu Boden, bilden dort sekundären Sporen, infizieren vorbeilaufende Ameisen und schließen so den Zyklus. Nun, es gibt einige Ameisen, interessanterweise, wenn sie lebendig sind, sie werden so irgendwo ganz oben in den Blättern sich sammeln, damit sie diesen Pilz vermeiden können. Dieser Pilz ist so wie Sünde. Wir alle sind davon infiziert. Es steckt in uns, es ändert unsere Denkweise, unser Verhalten und es führt uns zum Tod. Deswegen auch hasst Gott Sünde, weil es zerstört seine Schöpfungen. Und er liebt die Menschen und er will nicht, dass sie zerstört sind. Wir müssen verstehen, Sünde ist ganz böse. Und es verherrlicht nicht Gott. Und es ist Rebellion gegen Gott. Und die richtige Haltung, wie diese Frau hatte, ist, sie hat geweint. Sie weinte. Sie hat getrauert, weil ihre Sünde so schlimm war. Und er sagte ihr, dass er küsste, sie küsste seine Füße und mit Tränen seine Füße benetzt. Also das ist ein Bild, das uns vielleicht ein bisschen schwer vorzustellen ist. Aber wir sprechen hier, wenn wir denken an Küssen, denken wir an etwas eher, ja, so zwischen romantischer Beziehung oder was. Und so ist es nicht hier gemeint. Es ist etwas Ehre geben. Es ist Jesus huldigen. Und als sie ihm weinend um Vergebung bittet, huldigt sie ihm, betet sie ihm an als Gott. Sie gibt ihm die größte Ehre, die möglich war. Und dann salbte sie mit dem Salböl. Höchstwahrscheinlich einen teuren Salböl. Nun, jetzt kommt ein interessanter Teil der Geschichte, weil dieser Pharisäer, dieser selbstgerechte Mann, er steht da, er beobachtet das und er kannte diese Frau. Oh, das ist die Sünderin. Sie ist in meinem Haus. Was macht sie hier? Oh, sie ist bei Jesus. Sie salbt, was für ein Wagnis. Jesus seine Füße zu salben, und dann hat er den Gedanken gehabt, wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Er hat als selbstverständlich angenommen, Jesus würde sie auch verachten, wenn er gewusst hätte. Und dann kommt diese Geschichte. Jesus ist so geschickt. Dieser Mann kriegt es nicht auf den Deckel. Was? Wie könntest du selbstgerechnet das sagen? Jesus fängt jetzt ganz, ganz fein, ganz, ganz sorgfältig, ihm ein bisschen anzusprechen, zu bohren. In ihm zu bohren. Und er erzählt diese Geschichte von zwei Schuldnern und ein Gläubiger. Nun, ein Denari ist so ungefähr ein Tageslohn. So, wenn du zusammenrechnest, bist du bei 50 Denari oder 500 Denari, bist du so bei dem ersten Schuldner 34.000 Schulden, Euro-Schulden, so gerechnet zu unserem Tageslohn heute, oder 3.400. Beide eine Menge Geld, aber eine viel mehr. Und beide Schulden wurden vergeben. Und die Frage war, okay, wer liebt den Gläubiger mehr? Dann musste man richtig ehrlich antworten. Eigentlich der mehr Schulden hatte. Du würdest denken, normalerweise mit Gott ist es was anders. Also Gott sieht die Sünde, oh, er hat mehr Sünden, schlecht. Weniger Sünde, er ist mir sympathisch. Er kommt, ja, er schafft es, im Himmel zu kommen. Ja, nimmer. Okay. Aber Jesus, seit dieser Geschichte, sagt, beide bräuchte Vergebung. Und er sagte, welcher liebt mehr? Die mehr Schulden hatte. Und jetzt dreht Jesus den Spieß. Und er sagte zu dem Mann, diese Vorwürfe eigentlich. Als er in dem Haus gekommen ist, hat er nicht Wasser für seine Füße gegeben. Hat er ihm nicht geküsst, so Grüßung gegeben, eine herzliche Gruß. Er hat ihm nicht mit Öl gesalbt, was nicht absolut notwendig war. Aber wenn jemand wirklich eine ehrenwürdige Gäste hatte, war schon eine gute Idee. Aber nicht absolut notwendig. Aber Jesus sagt, du hast das nicht gemacht. Diese Frau, diese Sünderin hat nicht aufgehört, meine Füße mit ihren Tränen zu wischen. Sie hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen und so Ehre zu zeigen. Sie hat nicht mehr aufgehört, mich zu ehren und hat meine Füße mit Öl gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Diese Geschichte ist so stark und zeigt uns, Jesus kann Sünde vergeben. Und welche Sünder wird Jesus vergeben? Die mittleren Sündiger? Kleine Sünder? Jesus ist bereit, alle Sünder zu vergeben. Weil die Tatsache ist, wir sind alle schuldig. Wir haben alle riesigen Schulden vor Gott. Und er ist bereit, allen zu vergeben. Und die, die mehr vergeben wurden, lieben umso mehr. Es ist umgekehrt, was man denkt. Jesus liebt allen. Nun ist die Frage, dieser Mann, er sagte, du wirst wenige Sünden vergeben. Jesus meint nicht zu sagen, Simon, ich habe dir vergeben deine Schuld, aber es war weniger. Was er hier sagt, ist, Simon, ich habe nicht deine Schuld vergeben, weil du nicht an mich glaubst. Dieser Mann hat gar keine Sündevergebung gehabt und er liebte Jesus gar nicht. Seine Selbstgerechtigkeit passt schon. Es geht mir gut. Gott wird mich annehmen. Ich brauche dich nicht, Jesus. Ich komme durch meinen eigenen Weg rein. Und Jesus sagt, ganz leicht, ganz sorgfältig, Simon, du liebst wenig. Du bist nicht gerettet. Du hast nicht Vergebung deiner Schuld, aber die Sünderin schon. Wir sehen hier Gottes Blick, Gottes Schätzung ist ganz anders als wir Menschen. So ist die Anwendung für uns heute. Kommst du heute in diesem Gottesdienst als Sünder, als Sünderin? Vielleicht ist es nicht im ganzen Stadt, im ganzen Dorf bekannt, vielleicht schon. Aber du weißt in deinem Herzen, du bist schwer beladen mit deinem Schuld vor Gott. Ich kenne nicht deinem Herzen, aber Gott schon. Und vor Gott bist du schwer beladen. Ich möchte dir sagen, du bist herzlich eingeladen hier in unserem Gottesdienst. Weil jeder, der hier sitzt, der Jesus kennt, kann auch sagen, ich war auch so ein Sünder und Sünderin. Wir sind alle hier nur aus begnadigten Sünder, die nicht mit unserer Selbstgerechtigkeit es geschafft haben, die nur so mehr wir gemacht haben, umso mehr haben wir beladen gefühlt, weil wir nicht die Gerechtigkeit Gottes erreichen konnten. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Und zwar in 1. Timotheus. Das Wort ist gewiss und alle Annehmer wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Er kam auf diese schlimme Welt, Sünder zu retten. Du schaffst es nicht mit deinem Selbstgerechtigkeit. Sie sind, sagt die Bibel, nur schmutzige Klamotten. Unsere Gerechtigkeit riechen, die stinken, was er meinte. Aber was Gott uns anbietet, Rettung durch sein Blut am Kreuz, durch Jesus seine Gerechtigkeit, kann man wirklich begnadigt werden. Römer 5 sagt er, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für die Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, Sünderinnen waren, für uns gestorben ist. Die gute Nachricht ist, die Religion kann dich nicht retten. Diese Gemeinde kann dich nicht retten. Ich kann dich nicht retten. Aber der Herr Jesus sagte dir, kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Ich kann dich nur heute einladen, zu Jesus zu kommen. Komm her zu mir, alle ihr bemühseligen, beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Und am Ende den Vers, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe finden wir, wenn wir unsere Sünden bekennen und Jesus Christus in unserem Leben annehmen. Wie kann man das sicher sein? Wie kann man diese Ruhe in Jesus Christus finden? Du musst erst verstehen, dass du Sünder bist. Du musst verstehen, dass du Sünder bist. Jesus sagte hier, ja, an anderer Stelle, Lukas 5, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Die Selbstgerechten brauchen keinen Arzt. Aber Jesus sagt, die Kranken. Wenn wir merken, dass wir krank sind, dann kommen wir zu dem großen Arzt, Jesus Christus. Er kann uns heilen und retten. Du musst verstehen, dass du Sünder bist. Bei dieser Frau musst du bereit sein, ob du buchstäblich weinst oder in deinem Herzen mindest bereuest, dass du gesündigt hast gegen einen heiligen Gott. Dass du krank bist, musst du verstehen. Du musst zweitens die Hemmschwelle überwinden. So dieser Frau musste das auch. Sie muss in dem Haus kommen. Sie muss zu Jesus kommen. Manchmal ist das so. Es ist die Hemmschwelle. Aber wenn ich zu Jesus komme, er wird mir nur schämen. Er wird mir nur zurechtweisen, wo ich falsch liege und so. Aber die Frau hat es gewagt. Sie hat anscheinend die Güte, die Barmherzigkeit Jesu schon gespürt, erfahren, davon gehört. Und ich möchte euch mitteilen, genau so gut ist der Herr für dich. 2000 Jahre später. Genauso gütig, genauso viel Geduld. Er ist gekommen, dich zu retten. Warum würde er dich ablehnen, wenn er für genau den Zweck gekommen ist? Du musst die Hemmschwelle überwinden. Psalm 50 sagt, rufe mich an am Tag der Not, ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Du merkst in deinem Herzen, wie ich vor 23 Jahren bemerkt habe, meine Sünden, mein Qual in meinem Schuld. Und ich habe dem Herrn angerufen in meinem Not. Und er ist bei seinem Versprechen gehalten, gestanden und hat mich gerettet. Und ist bereit, jeder, der trauert über seine Sünden, zu retten. Johannes 6 sagt er, wenn du so zum Herrn kommst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Liebe Leute, ich könne das selber nicht versprechen, aber Gott, Jesus, sagt das heute zu jedem hier. Ich werde dich nicht hinausstoßen. Wage es, über die Hemmschwelle zu kommen in dem Haus. Komm zu Jesus. Du schämst dich. Du sagst, ich bin so ein großer Sünder. Ich würde lieber einfach in meinem Schuld sterben, weil ich das verdient habe. Doch, du hast es verdient. Ich habe das auch verdient. Die Hölle haben wir alle verdient. Aber Jesus bietet dich Vergebung an. Komm zu Jesus. Er wird dich nicht hinausstoßen. Ich möchte noch eine Wendung machen. Vielleicht kennst du den Herrn. Denn Jesus sagt uns, wenn wir ihm lieben, dass wir ihm nachfolgen wollen. Ich möchte dich fragen, liebst du den Herrn heute? Manchmal müssen wir wieder zu dem ersten Liebe wiederkommen. Offenbarung 2, sagte er. Nee, ich habe die Stelle hier nicht. Er sagte, ich kenne deine Werke, deine Mühe, dein Ausharren, sie waren gute Menschen, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es ist möglich, Geschwister, auch wenn wir Jesus kennen, dass wir unsere erste Liebe verlieren. Dass wir nicht Gott an die erste Stelle unser Leben haben, sondern was anders. Dass wir etwas, wenn wir aufstehen, den Tag durch, wir sind beschäftigt mit anderen Sachen, wir verlieren sehr schnell unsere erste Liebe. Lass uns wieder uns daran erinnern, dass wir immer noch begnadigte Sünder sind. Dass wir nicht, weil wir seine Gnade erfahren haben, irgendwie besser sind. Wir sind begnadigten Sünder. Und dass wir zurück zur ersten Liebe kommen und uns zu Füßen Jesus sagen, bitte vergib mir. Ich habe was anderes gelebt mehr als du. Es kann eine gute Sache sein. Es kann Familie, es kann Auto, es kann Haus, es kann Arbeit. Es kann Geld, es kann ein Hobby, es kann alles Mögliche sein, gute Sachen. Aber wenn es die erste Stelle übernimmt und Jesus ersetzt, haben wir die erste Liebe verloren. Erst Johannes, sagte er, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wenn du Gott liebst, dann wirst du auch deine Geschwister lieben. Hast du deine erste Liebe verloren? Das Wort Gottes ist für uns alles, alle. Treffend, praktisch. Diese Stelle war erst die erste Reihe für mich. Ich möchte dich fragen, hat der Herr Jesus in deinem Herzen heute gesprochen? Hat er seinen Finger auf etwas hingelegt? Als Christ, bitte um Vergebung. Komm wieder zu der ersten Liebe. Wenn du Jesus nicht kennst und du merkst, du bist schwer beladen, ich möchte dich bitten, möchte mit dir flehen. Gehe nicht weg mit diesem Laden, mit diesem Last auf deinem Rücken, sondern bekenne deine Schuld vor dem Herrn. Trauer, bereue deine Sünden, weil es Jesus am Kreuz genagelt hat. Jesus Christus hat am Kreuz die Strafe meiner Schuld und deine Schuld genommen. Ich wäre gestraft sollen. Ich hätte gestraft werden sollen. Du auch in der Hölle. Aber Jesus hat alles für uns bezahlt. Und du musst nur zu ihm kommen. Und er vergibt dir alle deine Schuld. Mein Gebet ist heute, dass du diese Freude in Jesus Christus findest und du fröhlich wie diese Frau nach Hause gehen kannst, mit den Worten Jesu begrüßt werden können. Dein Glauben hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus, an diesem warmen Vormittag, wir kommen vor dir als Sünder, begnadigten Sünder, und sagen: Herr, danke. Meine Schuld war so groß, dass ich nie das bezahlen hätte bezahlen können. Aber du hast Vergebung angeboten. Ich danke dir dafür und ich bete für die heute da sind, dass du an ihrem Herzen wirkst und dass sie bereit werden, ihre Sünden zu bekennen und diesen Frieden in dem Herrn Jesus zu finden. Amen.